you for writing the soundtrack of my life. Thank you for writing the soundtrack of my life.
Yo, hallo Leute, hier ist wieder Pittys Podcast. Der Pitti ist wieder am Start und ihr wisst, was los ist, wenn diese Melodie erklingt. Dann habe ich einen Gast hier in meinem kleinen Studio und heute, ich kann es nicht anders sagen, einen legendären Gast. Ich bin wahnsinnig froh und auch stolz drauf, dass der Rainer König den Weg hierher gefunden hat. Der Rainer König, wirklich ein wahnsinnig interessanter Mensch, der heute den Soundtrack seines Lebens vorstellen wird. Ein Mann, der zur See gefahren ist, der Lehrer war, der Romanautor ist und der einfach wahnsinnig viel zu erzählen hat. Deswegen wird es heute eine ganz, ganz tolle Sendung und ich freue mich. Rainer, sag doch bitte hallo.
Hallo. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und grüße die mir vielleicht bekannten und auch unbekannten Zuhörer.
Ja, genau. Und heute werden natürlich dann die Einschaltquoten werden in die Höhe schnellen, Rainer. Wenn die sehen und hören, dass du da am Start bist, dann ist natürlich das was ganz Besonderes.
Wenn du das sagst.
Ja, also Rainer König ist heute zu Gast und ihr werdet auch hören, dass die Musik heute ein bisschen anders ist als sonst. Das macht aber gar nichts und es macht es umso interessanter. Und wir fangen gleich mal an mit einem, also heute tatsächlich, wenn der Rainer da ist, dann ist es erlaubt, dass es mal Schlager gibt, ja, weil sonst eigentlich bei mir kein Schlager läuft. Aber wir hören heute als ersten Song Rote Rosen, Rote Lippen, Roter Wein. Na, da geht's gleich nicht los. Erzählt.
Sind die weißen Siegel gesetzt, fahren wir jetzt, fahren wir jetzt. Sind die schlanken Boote zu weit, sind sie zu Fahrt bereit.
Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein. Und Italiens blaues Meer im Sonnenschein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein, laden uns ein, laden uns ein. Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein, laden uns ein, laden uns ein.
So, René Carol, spricht man den so aus, ja, oder?
Richtig, ja.
ja, das ist, ich frage ja immer, warum hören wir denn jetzt dieses Lied, Rainer, bitte?
Das ist nichts Besonderes, ich bin auch kein Carol-Fan, aber dieser Schlager, der hat sich in der Erinnerung festgesetzt, denn es war der erste, den ich bewusst gehört habe, und zwar damals schon im Fernsehen, Anfang der 50er Jahre. Nicht mehr und nicht weniger.
Aber du hast gesagt, das hat mit Radio Luxemburg zu tun, oder?
Der Radio Luxemburg kam erst später dazu, da war ich dann schon 15, 16. Da war der René Carol Sprecher.
Ach, der war Sprecher.
War sehr beliebt, Radio Luxemburg, auf Kurzwelle.
Kurzwelle war das, ja, genau.
Kurzwelle.
Ja, ja. Und da hast du, also das war in deiner, kannst du mal erzählen, wo deine Kindheit und deine Jugend,
ja,
wo das hier stattgefunden
hat? Ich bin in einem Bauerndorf in Mittelfranken aufgewachsen, allerdings so ein bisschen in der Außenseitersituation, weil meine Mutter als Witwe aus dem Rheinland kam und da fühlte ich mich natürlich ein bisschen beengt. Aber ich muss sagen, ich war 8 Jahre dort in der Volksschule und es war für mich eine paradiesische Zeit. Wunderbare Lehrer, wir haben gelernt ohne Prüfungen, wir haben viel gelernt. Vielleicht mag das schon den Ausschlag gegeben haben für meinen späteren Wunsch, Lehrer zu werden.
Ja, das hast du schon, also wir haben ja uns jetzt gerade ein bisschen unterhalten auch. Ja, genau, also das eigentlich anderes Lehrerdasein, als man es jetzt heute so kennt. Ja, also wenn du sagst, keine Prüfungen, kein Notendruck und Ähnliches. Ja. Toll eigentlich, paradiesisch, muss man sagen.
Wir sollten uns an diese Form des Lernens auch heute mehr erinnern.
Ja.
Ohne Druck,
Ja, das ist
einfach besser, da kann man mehr erreichen.
Das denke ich auch, aber es ist ganz schwer aus den Leuten rauszukriegen. Selbst jetzt, in dieser Pandemiezeit, wo es hieß, es werden keine Prüfungen mehr geschrieben, trotzdem gibt es da Leute, die sagen, oh Gott, was mache ich denn ohne Prüfungen, da lernen die ja nichts oder so. Vollkommener Käse eigentlich.
Richtig.
Ja. Aber,
richtig.
Gut. Aber da reden wir heute gar nicht so viel drüber, weil das ist so interessant, dein Leben und der Soundtrack deines Lebens, deswegen brauchen wir uns nicht nur mit Noten aufhalten heute, wäre ja auch ein Schmarrn, sondern es geht gleich mal weiter sagen wir mal, wenn jetzt das deine Kindheit war, zu der Zeit, wo du dann von zu Hause weggingst. Und die ist ja auch ganz wichtig, diese Zeit, wie bei jedem Menschen, aber bei dir war es ja besonders, weil du das bei dir nicht so war, dass er gesagt hat, der Junge geht jetzt raus, der geht jetzt studieren oder so, sondern du hast die Welt studiert, kann man das so richtig sagen?
Naja, ich wollte schlicht und einfach dieser dörflichen Enge entfliehen. Ich wollte hinaus in die Welt, hatte aber keine Vorstellung von dem Beruf, den ich ergreifen wollte. Ich hatte nur Vorstellung von Zuständen. Fahrt von A nach B mit einem weißen Schiff. Dort sind wir, glaube ich,
ja, genau.
Ganz schnell bei Freddy.
Ja, unter fremden Sternen fährt ein weißes Schiff nach Hongkong. Lass uns doch erstmal reinhören und dann erzählst du doch mal bitte, wie das war, mit dem weißen Schiff da loszufahren.
Unter fremden Sternen. Es kommt der Tag, da will man in die Fremde. Dort, wo man lebt, scheint alles viel zu klein. Es kommt der Tag, da zieht man in die Fremde. Und fragt nicht lang, wie wird die Zukunft sein? Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong, hab ich Sehnsucht nach der Ferne, aber dann in weite Ferne, hab ich Sehnsucht nach Zuhause. Ich sag zu Wind und Wolken, nehmt mich mit, ich tausche gerne all die vielen fremden Länder gegen eine Heimfahrt aus.
Ja. Das ist natürlich schon, also all das ist da, glaube ich, drin so ein bisschen in dieser Geschichte.
Die Enge steckt drin,
ja.
Die Fremde steckt drin, aber da kommt das große Aber. Ich meine, der gute Freddy hat mit diesem Schlage besonders viele Menschen verführt, sage ich mal. Ich kann nur sagen, da ist das weiße Schiff, da ist die Fremde. Mehr war nicht, aber meine Vorstellung ging ja weiter. Weißes Schiff, ich hatte eine weiße Uniform in meiner Vorstellung an und das bedeutete natürlich auch Abwesenheit von irgendwelcher körperlicher Arbeit. Schlicht und einfach der Sprung in die Romantik hinein, das war's. Und der Beruf hat sich eben dann ganz leider ganz anders gezeigt.
Ne? Ja, also war schon ein bisschen körperliche Arbeit mit dabei.
Oder? Knüppelhart. Und ja. Dann häufig in den Tropen unter Bedingungen, die manchmal also besonders für die jungen Leute würden heute nicht mehr erlaubt sein.
Ja. Wie alt warst du, als du da
17
da raus in die unter fremden Sternen unterwegs warst? Also mit 17 hast du das gemacht. Und
darf ich noch mal ganz kurz einfügen? Auf meinem ersten Schiff hatte ich im ersten Monat 160 Überstunden.
Ja.
Wobei die Arbeitszeiten sowieso länger waren.
Es ja, gab da war nichts mit 38 Stunden, schätze ich mal.
Den Samstag noch musste durchgearbeitet werden. Frei war eigentlich nur der Sonntag.
Ja, okay. Also wirklich viel und wie gesagt, körperliche Arbeit auch. Ja. Aber trotzdem hat es dich fasziniert offensichtlich, weil du bist ja jetzt, du hast es schon ein paar Jahre gemacht. Ne? Wie viele Jahre waren es denn?
Es waren zusammenhängend 6 Jahre.
Okay.
Und dann später während des Studiums nochmal eben sogenannte Urlaubsvertretungen.
Ach, das hast du während des Studiums auch noch gemacht?
Ja, okay. Das waren dann insgesamt, sage ich mal, 10 Jahre.
Ja. Aber eine prägende Zeit offensichtlich.
Ganz, ganz klar. Man hat oft gezweifelt und irgendwann kam bei allen eigentlich der Zweifel, ob das jetzt der Beruf fürs Leben ist. Man hat es ja bei den Älteren gesehen, wie die ihre Ehen führten mit ständiger Abwesenheit. Und für mich war das nicht der Entwurf fürs ganze Leben. Das war schnell ziemlich klar. Das ging vielen Seeleuten zu. Die haben dann auf dem Schiff in der Ferne in der Tat geträumt von einem Job in der Heimat,
ja.
Sei es Hausmeister, sei es LKW-Fahrer. Und da kam bei mir der Beruf des Lehrers ins Spiel.
Ja, wow.
Und dazu brauchte ich aber leider ein Abitur, das ich nicht hatte.
Ja, okay, aber das kann man ja nachholen, sowas.
Ja, das kann man nachholen. Auch in Bayern ging das damals.
Ja, wunderbar. Ja. Jetzt werden wir aber trotzdem, ja, wir sind jetzt erst nochmal auf Sie, oder? Und das Tolle an dieser Liste ist jetzt auch, also wirklich, das sind faszinierende Songs auch dabei, weil du die natürlich auch immer mit dieser Zeit auf Sie verbindest. Und wir hören jetzt gleich das nächste Stück, das ist eine Gumbia. Ja? Cumbia? Gumbia.
Gumbia.
Gumbia del Sol. Also, mal reinhören. Haben wir schon wieder Linda, gell?
Gelinda.
Gelinda.
Weile, vamos a bailar.
Ja, sehr schön, also wirklich sehr schön, und das kann man, glaube ich, sagen, dass es dir Südamerika mit am meisten angeht.
Ja, ich war ja in sogenannten Liniendiensten, das wurde dann aufgeteilt in Südamerika, Ost, Südamerika, West, also ich habe mindestens 5 Reisen nach Südamerika West gemacht, von oben, von Kolumbien bis runter in den Süden Chiles und wieder zurück. Das Ganze hat dann 3 Monate gedauert. Und da kam der Kontakt mit der Musik Südamerikas, mit den Rhythmen, das hat mich von Anfang an...
Ja, die Rhythmen, das merkt man aber jetzt, wenn ich es nochmal schnell einspiele. Ne?
Das hat mich von Anfang an
gepackt, ja.
Gefangen, ja, soll man so sagen.
Ist ja auch wunderbar, ja. Der Rhythmus ist toll. Ja, und du hast auch dadurch ein bisschen die Sprache gelernt. Ne?
Ja, das haben wir haben das gehört und wir haben aufgeschnappt, Passagen, und haben dann natürlich auch immer Kontakt zu den Hafenarbeitern gehabt, und natürlich haben wir das auch benutzt, um weitere Kontakte zu pflegen an Land, indem man schlicht und einfach Fragen stellte, ob sie einem das erklären könnten.
Ja.
Das waren immer ganz angenehme Sachen, die man da mit verbinden konnte.
Könnte ich mir vorstellen, dass das nicht nur männliche Kontakte waren, oder?
Ja, sicher, man hat sich auch bemüht.
Und da haben die Songs haben geholfen, um...
Ja, da gibt es, man braucht ja das, du kannst ja aus jedem dieser Songs, kannst es ja rausnehmen,
ja,
Gelinda,
ja.
Du Schöne, und
ja, ja.
Komm her, gehen wir tanzen und so. Ja. Das kann man üben damit und sehen, ob es ankommt. Oder wie schön bist du, Hermosa.
Ja, ja.
Ja, das ist...
Ja, genau. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du im nächsten Hafen nochmal probieren.
Das ist super probieren. Und wir haben es auch, an Bord immer, teilweise haben wir so Sachen rausgeholt, also dieses in La Paloma heißt, die Taube ja. ist meine Person, behandle sie bitte mit Gefühl. Ne?
Ja.
Und wenn dich einer angeranzt hat, dann hast du gesagt, ey Omri, du hast mich hier mit Gefühl zu behandeln. Ne? Ja. Trata mi con cariño. Ne?
Ja, ja. Ja. Sehr schön.
Ja, damit haben wir gespielt auch. Ja. Ja.
Aber mir fällt noch ein, da haben wir uns auch gerade drüber unterhalten, dein erstes Auto, einen VW, den hast du ja auch irgendwie über die Seefahrt dir finanziert, sagen wir es mal so.
Wie ja, ich habe dann, das war das dritte, also es gab ja bei der Seefahrt auch Lehrjahre. Erstes Jahr ist der Schiffsjunge, zweite ist der Jungmann, das dritte ist dann der Leichtmatrose. Und als Leichtmatrose bin ich gefahren Lübeck, Landskrona, dreimal die Woche mit VWs an Bord. Und der Kapitän, das war übrigens der größte Schmuggler, der hat nämlich mit Zoll direkt geschmuggelt, hat uns erlaubt, pro Reise eine Flasche Whisky und eine Stange Zigaretten mitzunehmen und zu verkaufen. Die wurden dann in den VW gelegt, die Nummer ging an Land. Und da hatte ich dann am Ende einen VW, der dann in Lübeck im Hafen stand.
Ja, sehr schön. Und das war dein erstes Auto
mein
dann.
Mein erster VW,
ja. Wunderbar erarbeitet, das Ganze. Ja. Sehr schön. Ja.
Wurden auch dann die Zigaretten an die Verwandtschaft. Ich habe sie dann ins Rheinland zur Oma geschickt. Und bei der Oma mussten dann die Vettern mussten sich die Zigaretten abholen. War der billig, spottbillig.
Ja, das ist klar. Ja, ja, das ist, ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater irgendwann mal geschimpft hat und gesagt hat, Mensch, jetzt kosten die Zigaretten schon 3 Mark, die Spatzen. Ja, also das, ja, gut, ist eine Zeit lang hier. Ja, jetzt kannst du es, weiß gar nicht mehr, was die jetzt kosten. Okay, gut, aber du hast schon angesprochen La Paloma und das ist schon auch ein prägendes Lied offensichtlich für dich gewesen.
Ja, da gibt es ja, La Paloma ist ja, ich glaube nicht, da gibt es ja hunderte von Versionen. Das geht ja sogar bis ins Arabische hinein.
Ja.
Kennst du ja.
Schön. Ja.
Und natürlich die Berühmten da mit der weißen Taube, ne, und so weiter, wenn er dann im Fenster, na, sia tu ventana Jäger. Aber die Version, die mich unheimlich beeindruckt hat, ist die
von der Eugenia Leon?
Von der Eugenia Leon. Das ist sowas, das ist erstmal so politisch und auch so gefühlvoll aufgeladen, dass man wirklich gleich Revolution schreien.
Revolution schreien.
Revolution.
Na, machen wir doch gleich mal Revolution. Eugenia Leon, offensichtlich eine sehr faszinierende Frau.
Ja.
Und wir hören mal rein in ihre Version von La Paloma. Also das sieht man schon hier. Also wow. Auf dem Cover der Platte ist ja auch so mit einer Zigarette, also faszinierend offensichtlich.
Wow. Die erste Intervention in Mexiko. De la paloma hacia furor en medio de los desastres de la nación Maximiliano con todos sus traidores seine Bandit Maximiliano
Invencibles los invasores.
Los invasores.
El presidente Juárez y sus patriotas. No se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor. Por toda la nación, ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión.
Das ist faszinierend, also das ist wirklich eine, schon mal eine wunderschöne Melodie, ja, aber dass man die so in verschiedenen Interpretationen, also für seine Zwecke verwendet hat, das war mir neu. Ja, also ich kenne natürlich hier Hans Albers und von Freddy und
wie
so weiter.
Wie entsteht Mexiko?
Ja.
Wie entsteht es als Nation?
Ja.
Und sie singt leider dann auch von den schrecklichen Sachen, ja, die eben heute dort sind. Ne? Die waren auf einem sehr schönen Weg, aber
ja,
es waren zu viele Störungen von außen.
Okay.
Später dann von den USA.
Ja. Also da hören wir trotzdem nochmal, weil das wunderschön ist.
Ja. Ja.
Los dioses de la guerra y la corrupción.
Ja. Korruption, also das ist, glaube ich, jeder, der, ja, da brauchst du kein Spanisch können.
Um das, genau. Die weiß es da.
Wunderbar. Ja, also, das kann man, glaube ich, sagen, dass diese Folge heute den Horizont erweitern wird. Rainer, ja, also du hast über diesen Weg Spanisch gelernt.
Ja, also nicht nur über Schlager, sondern das waren viele Kontakte. Man hat ja, ich denke, in Südamerika, Westküste hatten wir mindestens 30 Häfen. Du warst im ständigen Kontakt. Und wenn man wollte, sich mit den Leuten eingelassen hat, haben die einem gern erklärt. Das war immer gerade dann, auch in Chile, denke ich, die waren ja alle sehr freundlich uns gegenüber, besonders uns Deutschen gegenüber. Über die Gründe wollen wir jetzt mal nicht sprechen.
Ja, okay.
Aber überhaupt, Südamerika waren Deutsche sehr beliebt und man hat ihnen gerne auch erklärt, die eigene Sprache.
Ja.
Und wenn man Interesse zeigte, das hat sie sehr gefreut.
Ja. Dann fällt mir als Stichwort noch auf, weil da waren wir beide fasziniert davon, von den Azoren. Du warst zwar nur einmal kurz dort, aber auch das hat dich schon fasziniert.
Ja, das ist auf allen Reisen nach Mittel- und Südamerika musste man durch die Azoren fahren.
Ja.
Und es war manchmal sogar so, dass dann der Kapitän gesagt hat oder der entsprechende Offizier, heute Nacht um 3 fahren wir da durch. Da bin ich aufgestanden. Da musste ich rüber gucken und musste die Lichter sehen.
Ja.
Und wenn man Glück hatte, war es Tag, dann konnte man dieses satte Grün der Azoren, ja, und dann die weißen Häuser. Und dann konntest du sogar so Menschen wahrnehmen. Und ja, das war eine Nähe, du wusstest, du kommst da nicht hin. Du wolltest einmal hin.
Ja.
Und am Schluss, leider mehr ein Unfall, Maschine war ein bisschen beschädigt und außerdem war uns das Wasser ausgegangen. Also mussten wir dann 2-3 Tage in den Hafen, das war Ponta Delgada.
Ja.
Und da habe ich mir vorgenommen, da fährst du irgendwann später nochmal hin.
Warst aber noch nicht.
Habe ich noch nicht geschafft.
Ja. Die Hauptstadt von São Miguel, also da sind wir auch
die gesamte
Hauptstadt, so, da sind wir mal hingeflogen und ich kann sagen, wirklich, das ist echt lohnenswert. Also für mich das bis jetzt schönste Reiseziel, das ich je gesehen habe. Ja, diese Insel.
Das also ist offensichtlich noch in einem Zustand, den man noch ertragen kann.
Absolut.
Denn,
ja, ist nicht besonders touristisch, eigentlich wenig. Ja? Also das ist noch die Insel, die vielleicht mit den meisten Touristen, aber auch da, als wir da dort waren, das war also vollkommen erträglich. Ja? Also, und wunderschön, also Farben, die ich noch nie zuvor gesehen habe, ja? Muss ich echt sagen. Ja?
Genau, genau.
Ganz toll. Sehr schön. Ja, die Azoren. Ja.
Die Azoren.
Gut, da muss man auch mal hin, Leute, wenn man mal wieder raus darf hier. Ja. Okay, und jetzt kommen wir zum, ja, wir bleiben noch ein bisschen bei diesem lateinamerikanischen Geschichte. Und zwar heißt der nächste Song Nicaragua Mia. Da hören wir auch mal kurz rein. Auch wieder die Rhythmik gut, ne?
Es ist mehr schon die mexikanische,
ja,
Mariachi.
Sus lagos son cenas.
Was sind die schönsten Orte Lateinamerikas?
Lateinamerikas. Also Lima natürlich mit seinem Hafen, Callao, das ist Valparaiso, das ist... Ja, hier ist es zum Beispiel in Nicaragua, was Corinto. Und ich sehe es als eigentlich die heimliche Nationalhymne. Es ist, steckt alles drin. Nicaragua wurde aus einem Stück vom Himmel geschaffen. Und es ist so schön und er bezeichnet sich ja auch... zu Ehre Gottes Nicaraguenser zu sein.
Ja.
Das ist alles das, was in die Nationalhymne hineingehört. Ne? Das schönste Land, in dem ich geboren wurde. Wie schön, que linda, linda. Das ist, insofern ist es in Nicaragua sehr populär und die eigentliche Nationalhymne kenne ich gar nicht.
Okay, also das wäre mit das populärste Lied offensichtlich.
Ja, ja, das wurde dann auch sehr oft gespielt. Und das ist ja auch immer das gewesen. Wir haben ja immer die lokalen Sender gehört, natürlich.
Ja. Was grundsätzlich super ist, weil da kriegst du nämlich ganz viel mit über die Kultur. Nicht nur die Sprache, sondern überhaupt auch was, ich denke, das macht natürlich schon viel aus. Was die Leute, welche Musik die Leute hören, sagt viel aus über, ja, über den Zustand oder über die Kultur halt. Ja? Also was, wie die Leute hören, was die hören, wann sie was hören, was sie miteinander gerne singen und so, was sie miteinander zelebrieren, das kriegst du natürlich damit und dann musst du die lokalen Sender hören, logisch. Geht gar nicht anders. Ja? Und ich gehe mal davon aus, Internet gab es noch keins.
Ja, wir waren schon eng mit der Heimat verbunden. Es gab auf den Schiffen täglich eine Zeitung, die hatte Funker mit einer Seite mit Morsezeichen, wurden die jeden Tag übermittelt aus Hamburg. Wir hatten das Hamburger Abendblatt, eine Seite.
Und die hat er echt?
Aufgenommen, über das Morse-Alphabet.
Wow.
Direkten Kontakt gab es ja nicht, ne? Den gab es ja, erst ab den Azoren. Übrigens, ich weiß nicht, ob dir das bekannt ist, der Bayerische Rundfunk war der stärkste Sender, der am weitesten hinausging.
Ja, das, nee,
auf dem Azoren konnte man den Bayerischen Rundfunk schon empfangen.
Ja, toll. Heutzutage kannst du kaum noch hören, das muss ich echt sagen, den Bayerischen Rundfunk.
Das war Mittelwelle noch.
Ja, Mittelwelle. Okay, ist klar. Okay. Gut, jetzt kommen wir zu einem Lied, da müssen wir jetzt mal ein bisschen, ist ein bisschen schwierig, also das Lied nicht, das Lied ist eigentlich auch wunderschön, und zwar ist es von Wanda Jackson interpretiert und Wanda Jackson war mir immer bekannt als die Frau, die Let's Have a Party gesungen hat, ja, alte Rock'n'Roll Stimme auch, und die hat aber auch den Song Santo Domingo in offensichtlich vielen Sprachen interpretiert und aufgenommen und ich habe leider die deutsche Version nicht herbekommen, aber die japanische, und warum machen wir das nicht einmal?
Ja.
Wir hören uns mal die japanische Version von Santo Domingo von Wanda Jackson an. Lebt übrigens noch die Wanda Jackson.
Machi ni Asahi ga noboru Fernando Alfredo.
Genau, drei Leute, Fernando, Alfredo, Jose.
Fernando, Alfredo und Jose.
Der eine putzte Schuh.
Die streiten sich doch um die dann, oder?
Nein. Die sind wechselnd in Orten, eingesetzt als Schuhputzer, als Hafenarbeiter. Und am Abend
träumen sie.
Und der Seemann war eigentlich immer ein Träumer.
Ja.
Er hat immer etwas nachgeträumt, was es nicht gab. Die Heimat war es halt für sie.
Ja. Also ich kenne die deutsche Version, ja, aber es ist auch interessant auf Japanisch. Ne? Also
ja gut, Es ist so, also ich zum Beispiel, und das kenne ich von anderen, die zur See gefahren sind, wenn da irgendein Geburtstag ist, ein Ereignis und eine Kapelle, kennt ihr Santo Domingo?
Okay.
Und? Boom. Spiele.
Ja.
Es ist absolut, ist fürs, also wer zur See gefahren ist, der kennt das Lied und ja, der verteidigt es bis aufs Messer.
Ja, ja, das hast du auch gesagt, gell? Also das ist ein Lied, das, genau, ja, also das wurde auch verteidigt. An
der, ja, Zeit. Das ist, verteidigen heißt, wenn man mit ausländischen Seeleuten konkurrieren musste, es nur eine Musikbox gab, dann war natürlich der Freddy auch drauf, da waren andere Sachen drauf und da ging es darum, welche Stücke wurden gehört. Und da konnten sich eben nur die durchsetzen, die die stärksten waren und die meisten waren. Und es gab tatsächlich dann auch Auseinandersetzungen, weil wir irgendwo in Portugal dauernd den Heinche hören wollten. Aber die Engländer wollten den Heinche nicht hören.
Genau, das ist halt so, die spinnen ja die Engländer. Ja, da kommen wir vielleicht dann auch gerade drauf, weil du das schon sagst, also Portugal magst du auch sehr gerne und du warst auch offensichtlich da dort. Ach, erzähl doch mal die Geschichte mit dem Portwein, bitte.
Ja gut, also kurze Vorgeschichte, ich habe schon studiert und hatte natürlich lange Semesterferien und hatte Kontakt zu einem Seemann, der ist noch gefahren und zwar diese Linie Bremen, Vigo, Porto. Und es war offensichtlich eine sehr attraktive Linie, es war ein sehr modernes Schiff. Er wollte aber Urlaub machen, aber das geht ja nicht. Wenn man Urlaub lange machen will, muss man von dem Schiff weg und wird unter Umständen auf einem anderen eingesetzt. Also ich habe dann für ihn die Urlaubsvertretung übernommen, nach Bremen in den Hafen. Die Fauna lag ziemlich weit vorne, ich musste dort vorlaufen.
Es die war, Fauna war das Schiff, ja?
Fauna also, war ja, das Schiff, genau. Ich musste nach vorne laufen, es war heiß, Seesackerl, Buckel, geschwitzt. Und da lag die Fauna so, bei Ebbe lag sie etwas tief im Wasser, unter mir ein Seemann, ein alter Seemann ist am Kehren und ich sehe, das ist Kork. Ich bin dann runter, es war auf dem Schiff nichts los, war wahrscheinlich alle in der Stadt. Und der neue Matrose, Rainer, neuer Matros, okay, er führt mich in die Messe, fischt unter der Bank und holt eine Colaflasche hervor, die mit Silberpapier verschlossen war und schenkt mir eine Muck, das sind die Großen, oder Mack.
Ne? Ja, ja, Mack.
Voll mit Portwein. Es war wirklich, habe ich später erfahren, edelster Portwein. Ja. Ich runter. Und dann kam die Vorstellung beim ersten Offizier. Es war etwas peinlich für mich. Der hat gedacht, was bekommen wir denn jetzt hier geliefert? Der ist ja schon voll.
Ja, das ist klar. Also Portwein für die Leute, die den noch nicht getrunken haben, heißt zwar Wein, ja, ist aber vergoren mit Brandy. Und deswegen ist das ein bisschen stärker. Das Zeug hat immer so um die 20%. Ja. Also es schmeckt wunderbar, Portwein. Ja. Ich trinke auch gern mal einen. Aber so einen ganzen Mark da runter zu kippen, da bist gut bei
dir. Es war dann, das wurde in Porto geladen, da kamen die LKWs, die hatten da diese Fässer oder es waren so richtige Tankfahrzeuge. Die haben das in unsere eigenen Tanks, wir hatten richtige Tanks, das war ein modernes Schiff, wurde der gepumpt und unser Portugiese, Manolo, glaube ich, der hat dann natürlich mit denen verhandelt und dann wurde das meistens über die Kaffeekannen wurde das abgefüllt und dann wurden die später in Flaschen, alles was Behältnis war, wurde mit Portwein gefüllt und da haben wir dann abends sehr häufig wirklich gute Portweine getrunken. Ja. Also nicht dieses klebrige rote Zeug, nee, sondern dieser tiefbraune, genau, Saft,
ja,
wo da unten noch die...
Genau, ja, ja, ja.
Kriegt man hier gar nicht.
Nee, so richtig. Hier gar nicht. Ja, aber da kommt es her, auch dieses Tawny, das ist ja eine, ja, ein Quali- und das heißt ja bernsteinig, ja, also das ist der braune Saft.
Ja, ja.
Wunderbar.
Ja, ja, das war für mich eine, nochmal am Abschluss, obwohl ich mich von der Seefahrt schon verabschiedet habe, eine wirklich paradiesische Zeit, weil ich hatte diesen älteren portugiesischen Matrosen und einen spanischen Matrosen, der aber auch Portugiesisch sprach, weil er aus Galicien kam, die auch. Und die beiden, mit denen habe ich befreundet und die haben es sich zur Aufgabe gemacht, mir ihr Land zu zeigen, ihre Heimat zu zeigen. Und ich bin tatsächlich auch in die Familien reingeführt worden und ich habe Gastwirtschaften kennengelernt, die man als normaler Tourist oder Seefahrer nie kennenlernen ja, wird.
Das ist toll. Ja.
Das hat mich sehr beeinflusst, natürlich besonders Lissabon.
Ja.
Das war, ja, da habe ich dann so wie in meiner Jugend Straßenbahn fahren gemacht, von einer Ecke zur anderen.
Genau.
Du kennst das.
Ja.
Durch die Stadt, bis hinauf in die malerische Altstadt. Es ja. war wirklich eine sehr schöne Zeit, an die ich mich gerne erinnere.
Okay. Ja, jetzt kommt als nächstes ein Song, das ist spitze, weil ich kann schon mal verraten, das war die einzige Platte. Ja. Und die Geschichte erzählst dann bitte. Und zwar ein wunderschöner Song, mag ich sehr gern, von den Drifters, Save the Last Dance for Me.
You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand neath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me.
Ja, The Drifters, Save the Last Dance for Me. Was hat's denn da auf sich mit dieser einzigen Platte, Rainer?
Das ist in der frühen Zeit. Ich denke, ich war Jungmann, zweites Lehrjahr.
Ja.
Da gab es eine Kammer, da war ein Schiffsjunge, ein Jungmann und der Leichtmatrose Volker Klotz aus Berlin. Volker Klotz war zwar sehr klein, aber er war nun mal der Kammerälteste und er hatte einen Plattenspieler. Und eine Platte. Und zwar mit Save the Last Dance. Und wenn der Junge sein Koller hatte, dann spielte er das immer zu. Und er hat es abverteidigt. Und da hatte man keine Chance. Man musste nächtelang die eine Platte hören. Aber abgesehen davon, mir ist es auch hineingegangen.
Ja,
ich habe es heute noch immer. Wenn ich höre, dann bin ich elektrisiert.
Ja, das ist ein wunderbares Lied, aber ganze Nacht ist schon hart, glaube ich.
So darling, say the last dance for me.
Ja, wunderschön. Save the Last Dance for Me, die einzige Platte. Ja, und jetzt kommen wir aber auch zu was anderem. Du hast gesagt, der nächste Song, der hat dich dazu gebracht, politisiert zu werden.
Naja, das kann man nicht so sagen. Es war die Phase nach 3-4 Jahren, wo ich feststellte, dass ich also politisch irgendwie eigentlich völlig abseitig stehe.
Ja.
Und das war für mich eine Phase der Politisierung. Ja. Ich habe mich dann auch gewerkschaftlich organisiert und habe dann auch mal bewusst über die Politik in dieser Republik nachgedacht und habe mich halt verändert, sage ich jetzt mal so. Und da haben sich auch die Hörgewohnheiten verändert.
Ja.
Da war natürlich für uns die Joplin dann
ja.
die große Ikone.
Ja, absolut. Janis Joplin. Ich habe komischerweise in der letzten Sendung über sie gesprochen auch, die ja viel zu früh gestorben ist mit 27 Jahren und ihre letzte Aufnahme war Mercedes-Benz. Das kennt ja auch jeder, dieses A Cappella-Ding. Aber das, wir hören jetzt in den Song Try Just a Little Bit Harder rein. Ganz klasse.
Just a little bit harder, so I can love, love, love him. I tell myself,
da merkt man auch natürlich bei Janis Joplin sowieso ganz wahnsinnig beeinflusst vom Blues. Ein Riesenfan von Bessie Smith, von einer der ersten großen Blues-Sängerinnen, die sie verehrt hat wie niemand anders. Und die Bessie Smith hatte gar kein Grab und die Janis Joplin hat ihr praktisch ein Grab gekauft, ja, damit sie die Anerkennung bekommt, die sie verdient hat und so. Ja, ja. Und das hat dich dann dazu gebracht, auch, sagen wir mal, du hast ja gesagt, ihr konntet Zeitungen lesen über das Morsezeichen, aber ihr habt auch hier so den Spiegel bekommen und solche
Sachen. Ja, das waren alte Exemplare, die meistens aus der Offiziersmesse stammen, die wurden dann hinuntergereicht in die Mannschaftsmesse und da habe ich mich dann auch mit beschäftigt. Und dann hat eigenartigerweise meine Mutter auch irgendwie einen Braten gerochen, mit dem Jungen könnte vielleicht, aus dem könnte vielleicht noch was anderes werden. Und hat mir dann verschiedentlich Bücher geschickt, sei es zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen. Das ist ein riesiger Aufwand. Ein Buch, ein dickes Buch, etwa Steinbeck, Grapes of Rose, also die
Früchte des Zorns.
Ja. Das nach Peru zu schicken.
Ja.
Oder den, was habe ich gesagt, den Griechen, der Kantzatzakis, Alexis Sorbas.
Sorbas, ja.
Ja, das hat die gemacht und das offensichtlich hat sie Erfolg gehabt, weil dann irgendwann stand für mich fest, was willst du denn jetzt machen?
Ja.
Ich hatte mittlere Reife.
Ja.
Und Lehrer konnte ich mir gut vorstellen, das war schon angelegt, Deutsch, dass ich das gerne mochte, Geschichte, mein absolutes Lieblingsfach in der Volksschule und Geografie war natürlich klar, das kannst du drauflegen, dann kannst du den Schülern auch mal was erzählen. Ne?
Ja.
Kannst du ihnen erzählen, wie ein Dauerfrostboden funktioniert, weil du ihn ja auf Spitzbergen wirklich erlebt hast. Ne?
Ja, also das kann ich jetzt, ich muss es ja mal erzählen. Ja? Also ich war, wir kennen uns noch gar nicht lang. Ja? Also ich meine, ich kenne dich schon immer vom Hörensagen, ja? Aber ich hatte dich nie im Unterricht, aber du bist Gott, einer der ganz wenigen Lehrer, bei denen alle gesagt haben, wow, cool, wir haben den König. Ja, also wo wirklich Leute gesagt haben, das ist toll bei dem, weil der eben diese Geschichten erzählen kann, weil er selbst erlebt hat. Also gerade dieser Erdkunde-Geografie-Unterricht, der muss bei dir so lebendig gewesen sein. Ja, dass es die Leute, also wirklich, das hast du ja selten, dass Leute echt sagen, boah, wir sind da gern, das macht uns Spaß, das ist interessant, was der erzählt. Und das, also das, das weiß ich immer von dir. Die haben ja gesagt, so, wir haben den König und jetzt seit 2 Wochen kennen wir uns auch so ein bisschen. Und das ist wirklich faszinierend. Ja. Also deswegen, klar, kannst du über Geografie mehr erzählen als einer, der es nur aus Büchern sich erlesen hat. Logisch.
Zum Beispiel Atacama, die Wüste, ne, die muss man einfach erlebt haben,
ja, ja, ne,
dass da, dass du da, dass der Knochen trocken ist und du siehst draußen, da regnet es. Ne,
ja.
Und der Regen bleibt stehen und nachts wird es ja saukalt.
Aber
das
ne? hat
nun mal Wüsten so an sich. Ne.
Ja, ja, okay. Wunderbar. Ja. Also, aber es kam dann trotzdem zu dieser Entscheidung, das war es dann mit der Seefahrerei
ja.
Und du nimmst, das ist jetzt blöd zu sagen, anständigen, einen ja, sagen wir, weniger außergewöhnlichen Beruf ergreifst du und dann hast du dein Abitur nachgemacht.
Ja, das war dann, hat sich so ergeben, eigentlich sehr glücklich, dass es damals die Möglichkeit gab, dass damals genau die Aufnahmeprüfung war. Ich bin zur richtigen Zeit in Nürnberg gewesen und habe davon gehört, mir hat ein Vetter geraten, das zu machen. Und ich wurde dann eben auch angenommen, war natürlich schwer für mich, weil ich hatte, naja, viel vergessen, sage ich mal. Aber das Kolleg war, es waren alles Erwachsene. Da gab es viele, die hatten schon Latein gelernt, viele waren in Mathematik, das waren alles Abbrecher vom Gymnasium. Und man hat sich gegenseitig geholfen. Es gab so ein Gruppen, wo man dann durchgezerrt wurde, sage ich mal, ohne die Unterstützung der Leute hätte ich das nie geschaffen.
Okay, aber es ist wichtig, ne, dass es die gibt.
Ja, wir waren Erwachsene, aber wir haben uns, das muss ich auch sagen, teilweise schlimmer aufgeführt als die Schüler. Wir haben manche Lehrer, wenn wir wollten, die hatten keine Chance gegen uns.
Aber das muss man auch sagen, also das kann ich weiß das auch, du musst schon selber vielleicht auch mal Mist gebaut haben oder so, um auch zu wissen, wie du mit denen dann umgehst, ja, später, ja. Also deswegen schadet es nichts, auch mal einen Verweis gekriegt zu haben und solche Sachen, gell? Also das kann ich schon selber auch sagen, ja. Gut, aber jetzt kommen wir wieder zum Soundtrack. In der Zeit bist du dann in die Oper gegangen, hast die Oper
In Nürnberg habe ich dann, in Nürnberg gab es dieses wunderbare Opernhaus, das inzwischen ja umgebaut werden muss. Da habe ich dann die ersten Opern, die wurden übrigens auch gesponsert. Das Nürnberg Kolleg hat immer ein Kontingent bekommen.
Moment, das ist ein Stichwort, Rainer, das du da gerade bringst, weil ich brauche ja auch einen Sponsor. Ja? Also deswegen müssen wir jetzt mal ganz kurz noch Werbung machen.
Yo Leute, jetzt kommt Werbung.
Pittys Podcast präsentiert euch den Sponsor der heutigen Folge.
Und der Sponsor der heutigen Folge ist Fisherman's Pipe, der Pfeifentabak für echte Seemänner. So, Dankeschön, ja, okay, gut. Ja, jetzt, musste kurz abschweifen, ja. Genau, zur Oper, ja, und die hast du dort in Nürnberg.
Ja, und da ist eben, ich glaube, es war die erste oder zweite Besuch, das war dann,
der Barbier von Sevilla.
Und da hat mich eben diese Arie sehr beeindruckt, die Arie des, wie heißt er denn?
Ja, die Verleumdung.
Die Verleumdungsarie, ja. Das ist ja dieser Klavierlehrer des Mädchens, der da sehr aufdringlich auch auftritt. Ich kann mich nur an die Szene erinnern, da komplimentieren sie hinaus und schon kommt er auf der anderen Seite wieder rein mit Buonasera, Buonasera. Drängt sich wieder hinein. Und der singt dann auch die Verleumdungsarie.
Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen.
Ja.
Die Verleumdung, sie ist ein Lüftchen, kaum vernehmbar, in dem Entstehen. Still und leise ist sein Reden, horchen und fängt es an zu säuseln. Immer näher kommt es her. Sachte, sachte, nah zur Erde, kriechen, schleichend, dumpfes Rauschen, wie sie horchen, wie sie lauschen, wie sie lauschen. Und das zischende Geflüster dehnt sich feindlich aus und düster. Und die Klugen und die Tröpfe, und die Klugen und die Tröpfe, und die tausend hohlen Köpfe macht ein tausend hohlen Speer.
Also ich weiß jetzt, ich kenne jetzt den Sänger da nicht, ja, Gottlob Frick, aber kann es sein, dass das ein Franke ist? Der hört sich so an. Also
ja,
das hört man da aus.
Ich habe es mir gerade genau so überlegt.
Das muss aber Franke sein, oder?
Gottlob Frick, ja, aber ist bekannt, sehr bekannt gewesen, ist aber schon auch die 60er Jahre Gottlob Frick war.
Okay.
Und dann kommt jetzt das Donnern der
und wie brüllen der Kanonen.
Und wie brüllen der Es Kanonen. Ist so nah am Leben.
Ja, okay.
So nah am Leben einer Kleinstadt.
Ja.
Und deshalb habe ich das in dem letzten Roman, habe ich das aufgenommen, als es um das Maul zerreißen geht. Da habe ich mich an diese Arie erinnert.
Ja. Also das müssen wir jetzt eben auch mal schnell erzählen, das ist wunderbar, so haben wir uns auch kennengelernt, weil ich bei einer Lesung bei dir damit involviert war. Der Rainer hat jetzt mittlerweile 8 Romane verfasst.
Zusammen
mit deiner Tochter
ja. Birgit.
Ja, das ist auch toll, ja, dass das wirklich diese Kollaboration funktioniert, ja, dass du mit deiner Tochter zusammen Romane schreibst. die wirklich toll sind, ja, und wir haben eben da gelesen, und das hat auch ein bisschen immer mit unserer Gegend, ist ein bisschen regional auch bedingt, das Ganze. Diesmal ist so eine Kriminalgeschichte auch mit dabei, oder nicht nur diesmal, sondern wahrscheinlich bei mehreren Romanen.
Das Neue war für mich, dass ich eben eine Zeitreise versucht habe,
ja,
oder dass wir eine Zeitreise versucht haben, mal mit den 20er Jahren, das ist ja auch für die selber nicht mehr unbedingt in der Erinnerung verhaftet.
Ja.
Da wusste man viel, ich habe da große Hilfe durch unseren Heimatpfleger Arzberger,
ja,
gehabt, also ohne den wäre es überhaupt nicht gegangen, um das mal ganz klar zu sagen. Hat mir aber sehr viel Spaß gemacht, mich da in dieses alte Selb hinein zu begeben.
Ja, und der neue Roman ist eigentlich auch
das schon? Das ist die Fortsetzung von, ja, das wird dann praktisch Arbeitstitel, lautet Edion 2.
Edion 2.
Ja, da wird er auch, da wird dann Waffenschmuggel mit eingebaut. Da wird es dann auch politischer, da kommt dann die Bewegung im Egerland, die, ja, radikalisierten Sudetendeutschen, die da, ja, nicht zufrieden sind mit dem Leben in der Tschechoslowakei, das kommt da mit hinein, und dann wird es natürlich sehr, ja, sehr viel Bewegung kommt da hinein. Übrigens auch natürlich das erste Mal eine richtige, schöne Liebe, Schnulze.
Sehr schön.
Der selber Polizeichef verliebt sich in eine Lehrerin. Welch ein Drama, sie darf nicht heiraten.
Ah, okay.
Es gab sehr lange,
ich stimmt,
weiß, ja, die,
ja, ja, die, nee, nee, ja, die durften nicht heiraten, ja, natürlich.
Bis in die 50er Jahre.
Durften, deswegen immer Fräulein.
Die Fräuleins.
Ja.
Das war für uns selbstverständlich in der Schule.
Selbstverständlich, ja.
Aber ich habe es nie hinterfragt. Und nee, erst durch den Edion-Roman komme ich auf das Lehrerinnen-Zölibat.
Ja, genau, das
nicht,
ja,
nicht
das
zu glauben.
Ja, nicht zu glauben. Ja, okay, also jetzt sind wir in Selb. Wie bist du überhaupt nach Selb gekommen? Das muss man dir auch fragen.
Also vielleicht weißt du es, wenn
was
du...
Was dein Wunschtraum?
Du bekommst doch die Liste, da trägst du deine Wünsche ein.
Ja.
Selb.
War nicht drauf, ne?
Auch nicht Oberfranken.
Aber gut, ja. Gut, aber bist jetzt hängen geblieben, bist
physisch. Ja, ich habe sofort gesagt, 2 Jahre und dann ist Schluss. Na gut, das zweite Kind kam schon hier in Selb. Und dann, meine Frau war Kinderkrankenschwester,
ja,
die konnte nicht Kinderkrankenschwester hier nicht arbeiten. Die hat dann genau das Gleiche gemacht wie ich. Sie hat sich einen neuen Beruf gesucht.
Ja.
Sie ist nämlich dann Heilpädagogin, genau, geworden und hat dann eigentlich... hat ihren Traumberuf entdeckt.
Gut. Und den konnte sie ja ausüben.
Den konnte sie, ja, lange ausüben. Ja. Sie hat da hier ein Gemeinwesenzentrum geführt vom Landratsamt, das aber jetzt leider eingestellt wurde.
Eingestellt wurde, ja.
Wie das bei so vielen sozialen Projekten der Fall
leider
ist.
Leider, leider, ja. Okay, gut, dann kommen wir noch zu einem Stück Oper, nämlich aus Fidelio.
Ja, das ist, ja, die Oper ist bei mir ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber wenn in Selb die Hofer auftreten mit einer Oper, dann bin ich dabei. Und das letzte hat mich unheimlich beeindruckt, nämlich Fidelio.
Okay, deswegen hören wir doch mal rein. Mir ist so wunderbar.
Ist übrigens, darf ich reinspringen?
Ja, natürlich, du darfst alles hier.
Die haben, da tauchte plötzlich der Chor von der Seite, ja, auf, stand daneben mir. Also das.
Das ist toll, ja, ja, ja. Das muss man jetzt ehrlich sagen, also auch für die Größe unserer Kleinstadt, also für die geringe Größe unserer Kleinstadt, das ist natürlich faszinierend, was wir für tolles Theater haben. Ja. Also das, und das macht dann schon was aus. Ja. Wunderbar. Und wenn die von der Seite kommen, naja, wenn die plötzlich neben dir stehen und den Chor machen, toll.
Ja. Ja, das
ist.
Okay, ja, ich blende es schon mal ein bisschen aus.
Bei dem Theater, da ist noch etwas zu sagen. Du weißt, wir sind ja zusammengekommen durchs Theaterspielen. Ne?
Ja, genau. Ja. Also das ist genau die Liebe zum Theater. Du hast ja vorhin sogar gesagt, das war ja, das Schönste am Lehrerdasein, ja, das Theater
machen. Diese, ja. Ich durfte lange Jahre, also ich fing ganz unten an, ich musste mich hochdienen, Mittelstufe, und dann durfte ich ins Heiligtum, das ja zunächst mal von Herrn Saalfrank verwaltet wurde, aber ich durfte das dann übernehmen. Das ist noch lange Jahre. Und das war eigentlich wirklich das Schönste. Und jetzt kommt das, sind wir wieder beim Theater, es gibt in ganz Bayern keine einzige Schule, die in einem Theater aufführen kann. Da kannst du nach Bayreuth gehen, da kannst du nach Bamberg gehen.
Ja, ja.
Die kommen nicht in die Theater rein. Aber wir haben ein perfektes Theater.
Ja.
Wir haben eine perfekte Mannschaft, die dann übrigens auch alles tut, vom Ton und allen Möglichkeiten einräumt, um das gut zu machen. Und wir hatten da tollste Vorstellungen, muss ich sagen.
Ja, das ist also faszinierend. Ich weiß es auch noch, ich habe ja da gespielt auch, und dann später bin ich genauso Theaterlehrer geworden wie du. Und das war Wahnsinn, das war ja, also es war ja voll, also waren 400-500 Leute da im Theater.
Wir haben zwei Vorstellungen hintereinander gemacht.
Ja. Toll. Ja. Shakespeare, gell?
Shakespeare ganz gerne, die widerspenstige Zähmung,
das
ist muss man, oder wie es euch gefällt, was ihr wollt. Aber wir haben auch andere Sachen gemacht. Tabor oder die Franzosen da, die Klassiker mit dem eingebildeten Kranken.
Ja.
War auch großer Erfolg. Hat es mir zwar nicht so gefallen, aber es hat gezündet.
Ja.
Besonders, weil wir zwei wertvollste Vasen zum Fallen gebracht haben.
Okay.
Natürlich, keiner sah, dass das hinten, dass das Probescheiben entnommen worden sind, aber ich durfte am schwarzen Faden ziehen. Ein Entsetzensschrei.
Ja, das ist klar, das muss man auch noch sagen, in der Porzellanstadt selbst, wenn du so ein Ding fallen lässt.
Da blutete wahrscheinlich mal in das Herz. Und es mussten ja zwei Vorstellungen,
zwei Basen. Sehr schön. Okay, gut. Jetzt gehen wir von der Oper ein bisschen zur tschechischen Volksmusik. Wir leben ja halt hier direkt an der Grenze und du bist einer, der offensichtlich die Nähe zu diesem Land auch pflegt. Und du hast dich auch ein bisschen mit der Sprache auseinandergesetzt und mit der Kultur dort.
Ja. Ich versuche es seit Jahren, Tschechisch zu lernen, was aber nicht unbedingt erfolgreich ist. Ist
nicht so leicht, ne?
Die Sprache ist sehr schwer, aber es sind unsere Nachbarn.
Ja.
Und ich bemühe mich eben auch ein bisschen ihnen entgegenzukommen. Wir erwarten doch eigentlich immer, dass sie alle Deutsch reden.
Ja, genau. Und deswegen. Und
wir haben jetzt gerade so ein, es wird in der Zeitung zu lesen sein, dass tschechische Feuerwehr aus Asch hier war und hat auf der Autobahn geholfen.
Ja.
Und dann hat irgend so ein Mensch gemeint, auch jetzt fangen sie schon an, die Tschechen zu holen, weil die billiger sind.
Ja,
und da musste ich heute direkt zusammen mit dem Kommandanten einen Leserbrief schreiben, dass das schlicht und einfach ganz normale Nachbarschaftshilfe ist, die kein Pfenniggeld kostet.
Ja, natürlich.
Jetzt machen die das so wie beim Speditionsgewerbe und holen die billigen Tschechen zum Löschen. Also,
unglaublich. Aber du bist auch bei der Feuerwehr. Ne?
Ja, das ist ganz klar. Und da ist ja auch in den letzten Jahren noch mit gelungen, das war ja sehr lange alles im Argen, aber jetzt haben wir endlich einen Zustand, wo man aufeinander zugeht.
Ja.
Ist natürlich auch von der Politik beeinflusst, dass man aufeinander zugeht, dass man sich gegenseitig besucht, dass man zusammen Übungen macht. Das ist immer das, was ich auch sage, wenn man die Zusammenarbeit will, dann muss man auch Interesse an der Sprache der Nachbarn zeigen.
Ja, das ist klar.
Und gerade Feuerwehrleute, es ist eben nicht so, dass jeder tschechische Feuerwehrmann Deutsch versteht.
Ja, muss er auch nicht.
Nein, wir glauben das immer, weil jede Verkäuferin, jeder Ober oder jede Kellnerin spricht Deutsch. Wir glauben, das sei so allgemein verbreitet. Stimmt überhaupt
nicht. Okay, deswegen hören wir mal rein in, bitte sag du das an.
Ja, ich sage einfach mal Pottostarolipo.
Genau.
Okay. Unter dieser, unserer alten Linde.
Ja.
Ganz einfach auf Stara Lipa.
Stara Lipa.
Alte Linde.
Alte Linde. Wunderbar, ja, also das kennt man natürlich bei uns auch, weil diese böhmische Musik auch bei uns gespielt wird auf den Festen. Ja, und du hast dich damit ein bisschen auseinandergesetzt.
Ja, auch so ein bisschen, das ist auch immer zur Übung. Man kann Gedichte übersetzen, an Gedichten kann man sehr gut üben. Ja. Und ich mag diese etwas volkstümliche Naturlyrik, die drüben gepflegt wird. Es geht um Tod und Vergänglichkeit. Übrigens auch hier, es ist keine Schnulze, es geht wirklich am Ende, du hast es selbst mit Brecht verglichen,
genau.
Mit, wo nur die Stümpfe rausragen. Ne?
Ja.
Das ist, was mir sehr gefällt.
Ja, wunderbar. Ja. Also gut, die Nähe zur Tschechischen Republik hier bei uns. Und jetzt gehen wir aber dann trotzdem nochmal rüber über den Atlantik, nämlich nach Kuba, wo du aber noch nie warst.
Ja, wir durften damals nicht nach Kuba. Die Amerikaner haben eine Blockade verhängt. Und da ist man halt vorbeigefahren. Und die Musik hat man mitgenommen, aber wir durften halt nicht hin. Und trotzdem habe ich erzählt, dass man da, dass die DDR auch getrickst hat. Sie hat uns Mehl gegeben, mit Mehl beladen, das haben wir allerdings nach Kolumbien fahren müssen und dann wurde es von Kolumbien nach Kuba verfrachtet und umgekehrt. Es gab diese Ausweichmanöver, aber direkt nach Kuba durften wir
nicht. Durfte nicht hin, ja.
Und wir waren dann auch eben Anfang der 60er, kamen wir vom Panama-Kanal und wir denken, da ist Krieg. Da flogen die Flugzeuge über uns drüber. Wir wussten aber noch nicht, was passiert war.
Ach, das war, du warst direkt,
direkt da drin. Ja. Immer Watchship, und dann mussten wir immer erklären, dass wir kein DDR-Schiff sind, dass wir gute Deutsche sind.
Okay, und deswegen hören wir jetzt mal was vom Buena Vista Social Club. Leute, Achtung, heute Rätselfrage. Die muss ja heute auch noch sein. Ja, Kuba auch so ein Traumziel, muss ich sagen. Möchten wir schon mal hin irgendwann. Ja. Ja, bestimmt toll. Und die Musik ist auch toll. Ja. Buena Vista Social Club, das hat es wahnsinnig populär gemacht, diese kubanische Musik weltweit. Ja. Aber ich darf ja nicht zu viel verraten. Ja, Rainer, das ist bereits der vorletzte Song. Was kommt denn vor dem letzten Song?
Die Rätselfrage.
Ja, wunderbar, Rainer. Die wirst du gleich vorstellen. Aber bevor du die vorstellst, werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Also die letzte Rätselfrage haben ganz viele Leute beantwortet, nämlich der Axel, der Matthias 1 und der Matthias 2, der Manuel, der mich und der Norbert. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Das tut mir immer wahnsinnig leid, wenn ich jemanden vergesse. Aber also alle, die beantwortet haben, vielen Dank dafür. Es ging um die Sängerin Björk. Björk aus Island. Warst du schon mal in Island, Annett? Ne?
Ja, ja, da durfte ich in den Ferien meine Kreuzfahrt machen. 4 Wochen, das war noch am Nürnberg-Kolleg. MS Europa.
Und ist toll, oder?
Spitzbergen.
Ja, 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 genau. Okay.
Akureyri.
Ja. Also die Björk kommt aus Island und die Sugar Cubes kamen aus Island und Björk bedeutet auf Deutsch Birke, ja, also Birkenbaum, ja, und wird in Schweden und Island als Mädchenname benutzt. Das war der erste Teil. Der zweite Teil im ursprünglichen Video zu Army of Me sprengt Björk ein Museum in die Luft. MTV durfte das Video aufgrund eines kürzlich verübten Terroranschlags in Oklahoma, das sogenannte Oklahoma Bombing, dann nicht mehr ausstrahlen, weil oder dann erst als die Szene geschnitten wurde. Das hat man rausgeschnitten aus dem Video. Und dritter Teil, Björk und PJ Harvey, und das sollte man sich mal anschauen, haben den Klassiker von den Stones, I Can't Get No Satisfaction, gecovert. Und das ist echt der Hammer, wie die das interpretieren. Das ist so intensiv und so gut gemacht. Also deswegen Björk. Ja, also es haben mir auch welche geschrieben, die mögen Björk nicht. Ich finde die schon toll. Ja, also das war die Rätselfrage. Und jetzt kommt die neue Rätselfrage. Rainer, bitte stell doch mal die Rätselfrage vor zum Buena Vista Social Club.
Buena Vista Social Club war ein Filmtitel. Wer war der Regisseur, lautet die Frage.
Erste Frage, ja.
Zweitens, das Projekt wurde initiiert von einem amerikanischen Gitarristen. Wie hieß dieser Mann? Oder wie heißt dieser Mann?
Der lebt noch, ja.
Der lebt noch, okay. Und schließlich, mit welchen Größen der amerikanischen Musikszene hat er zusammengearbeitet? Nennt bitte 2 oder 3 Namen.
Wunderbar. Danke. Vielen Dank, Rainer. Das war die jetzige Rätselfrage. Ich kann euch gleich sagen, da habt ihr ein bisschen Zeit damit, aber das werde ich dann gleich sagen. Ja, Rainer, also das ist super interessant gewesen und aufschlussreich und wirklich faszinierend auch. Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die solche Geschichten zu erzählen haben. Jetzt hören wir noch als letztes noch mal einen Titel von der Eugenia Leon. Und zwar La Bruja. Könntest du noch mal, gibt es dazu noch was Besonderes zu sagen? Oder ist es einfach, weil du die so als vielleicht
wichtig hast? Ja, ich verehre diese Frau. Das, La Paloma war sehr politisch, aber sie zeigt auch, dass sie eher auch ganz andere Sachen machen kann, eben die Liebe, die Gefühle. Und ihr gefällt einfach die Stimme.
Ja.
Die hat sich da irgendwie bei mir.
Ja, aber die Stimme ist auch wunderbar. Also ja, die ist wirklich toll. Deswegen hören wir mal ein La Bruja Eugenia Leon. Also die ist aber auch schon sehr hübsch, gell? Das muss man schon auch sagen.
Ich weiß nicht.
Maceta y un calabacito, querida.
Ja, wunderbar. Und ich kann es nur sagen, Rainer, das hat heute wirklich meinen und ich hoffe vor allem den Horizont der Zuhörer erweitert. Ja, normalerweise hier Pitti, Rock, Pop, bisschen Soul, Hip-Hop und so weiter läuft da, aber das sind wirklich wunderschöne Titel da heute gewesen. Ganz toll und ganz toll, wie gesagt, dass du dich dazu bereit erklärt hast, diese Stunde da mit mir aufzunehmen. Ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback, Leute, was ihr mir dazu schreibt. Und gut, jetzt hätte ich ganz gern noch, Rainer, dass du deine berühmten letzten Worte in diesem Podcast von dir gibst.
Ja, zunächst mal habe ich mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin. Das ist ja auch neu für mich. Und sehr gefreut hatte ich mich auch, dass ich Gelegenheit bekomme, mal wieder mit einem Menschen zusammenzukommen und gemeinsam auch wieder ein Projekt zu machen. Ja. Nicht hier einfach so beim Bier mal bla bla bla, sondern wir haben was gemacht.
Ja.
In kürzester Zeit.
Das muss man sagen. Ja.
Etwas auf die Beine gestellt.
Ja, sehr schön.
Und vielleicht, und ich habe es erst gestern schon vernommen von einem anderen Mitspieler, das werden wir nochmal machen.
Ja, das wollen wir uns nochmal machen. Ja, wunderbar. Ja, sehr schön. Also vielen Dank, Rainer König, für diesen Soundtrack deines Lebens und die Geschichten, die da noch alle kommen mögen, wenn du hier weiter Romane schreibst und alles. Ja, vielen Dank. Okay, Leute, das war heute Pittis Podcast, die außergewöhnliche Folge Soundtrack meines Lebens mit Rainer König. Bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen. Bitte gebt mir Feedback auf pittispodcast@gmx.de. So, und jetzt muss ich noch was sagen. So wie der Rainer. Na, der Rainer hat nicht mehr Ferien, weil der Rainer ist ja schon in Pension, aber ich habe Ferien und ich werde jetzt mal ein paar Wochen Pause machen. Das heißt, das war meine 74. Folge. Die 75. Folge kommt erst in 4 bis 5 Wochen. Aber ihr wisst, in meiner 75. Folge kommen die Lieblingssongs meiner Hörer. Das heißt, ihr müsst mir die bitte noch schicken. Ich habe schon einige bekommen, auch ganz tolle Geschichten bekommen. Am liebsten habe ich sogar, wenn ich noch ein bisschen eine Audiodatei habe, die ich dann abspielen kann, wo ihr begründet, warum das euer Lieblingssong ist. Auf jeden Fall habt ihr noch bis 8. September Zeit, mir den Soundtrack, den Lieblingssong eures Lebens zu schicken. So, Rainer, du musst noch schnell Tschüss sagen. Das war die 74. Folge. Leute, macht's gut. Ciao. Rainer sagt Tschüss.
Ja, tschüss.
Tschüss. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut.